Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther die 95 Thesen veröffentlicht. Und deshalb feiern wir in jedem Jahr an dem Gottesdienst, der nahe an dem 31. Oktober liegt, das Reformationsfest. Heute einen Tag vor dem 31. Worum ging es damals? Luther war ja ziemlich geschockt, weil er merkte, so wie ich bin, kann ich nicht vor Gott bestehen. Er geriet in so ein Gewitter hinein und sagte, wenn ich jetzt in diesem Gewitter umgekommen wäre, wie stünde ich vor Gott da? Kann man sich selber ja auch mal fragen. Wenn heute meine letzte Stunde ist, wie stehe ich vor Gott da? Und Luther sagte, mein Leben muss sich ändern. So kann ich nicht vor Gott treten. Und er hat Konsequenzen gezogen. Ist gut, wenn man dann konsequent ist und nicht einfach so die Dinge laufen lässt. Sagt, naja, die anderen unternehmen ja auch nichts, also brauche ich auch nichts zu unternehmen. Luther ist ins Kloster gegangen. Gesagt, ich muss etwas Frommes tun, ich muss Gott meine Ernsthaftigkeit wenigstens beweisen. Wenn ich auch schon mein Leben nicht auf den Kopf stellen kann, aber jedenfalls muss ich ihm meine Ernsthaftigkeit beweisen. Er ist Mönch geworden, hat sich gegeißelt, asketisch gelebt, Bußübungen, Wallfahrten vollzogen. Das Wort Gottes studiert und sich damit rumgeschlagen. Er verstand Dinge nicht, aber hat es dann nicht einfach zur Seite gelegt, sondern hat weiter geforscht. Dann kam die Geschichte mit dem Ablass. Er hat gemerkt, das ist so nicht richtig. Kann man durch Ablass etwas vor Gott darstellen? Und er hat diese Thesen zur Diskussion gestellt, die 95. Die erste dieser Thesen heißt, wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, so will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete Buße sein soll. Dass das ganze Leben der Menschen sich Gott unterordnet und sich von ihm dirigieren lässt. Uns ist ein Wort aus dem Propheten Micha heute als Predigtext gegeben, wo auch die Frage gestellt wird, wie kann ich denn vor Gott treten? Die Menschen im Alten Testament wussten vielleicht besser als wir, dass sie nicht mit leeren Händen vor Gott treten konnten. Uns ist ja das vielleicht so von klein auf gesagt worden, man kann vor Gott sowieso nichts bringen. Das stimmt schon. Und trotzdem ist es richtig, man kann nicht vor Gott mit leeren Händen erscheinen. Was können wir denn vor Gott bringen? Ich lese einfach aus Micha 6, Abvers 6, 6 bis 8. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Hat der Herr Wohlgefallen an vieltausend Widdern, an ungezählten Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für meine Sünde, die Frucht meines Leibes als Sühne meiner Seele? Er steigert immer mehr. Irgendwelche Opfer bringen. Und wir sind sicher bereit, Opfer zu bringen. Menschen sind bereit, Opfer zu bringen. Viele von uns bringen Opfer. Sie geben Geld für die Sache Gottes. Aber merken Sie, indem er steigert, sagt er, das reicht alles nicht. Das ist nicht das, was Gott eigentlich meint. Bußübungen auch nicht, das, was Gott eigentlich meint. Luther wusste das ganz genau und merkte, dass das ist nicht das Wahre. Und je mehr er sich schlug und je mehr Bußübungen er vollzog, desto unruhiger wurde er. Micha sagt weiter, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Recht üben und die Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. Ganz einfache Dinge, verständliche Dinge, Recht üben. Wenn wir hier weiterlesen, dann merken wir, was Micha meint mit Recht üben. Ganz handfeste, alltägliche Dinge. Kann ich vergessen, die frevlen Schätze im Hausen des Frevlers und das verfluchte, magere Maß, dass er immer einige Striche unter dem vollen Maß abwiegt für andere? Kann ich ihn ungestraft lassen, trotz unrechter Waage und trotz des Beutels mit falschen Gewichten? Was ihr andere betrügt, daran habt ihr euch gewöhnt und sagt, das machen andere auch. Nur so kommt man zu etwas. Nur so kann man seinen Gewinn steigern. Gewalttat übt ihr aus. Ihr sagt, ich habe doch die Macht. Und wer am längeren Hebel ist, der nutzt seine Macht eben aus. Rücksichtslos geht ihr gegen die vor, die sich nicht wehren können. Lüge, Mord ist unter euch. Ihr verdreht das Recht, weil der andere sich nicht wehren kann. Meint ihr, ich sehe das nicht? Meint ihr, weil niemand anderes euch da das verbieten kann, euch Einhalt gebieten kann, deshalb könntet ihr das so weitermachen? Es ist dir gesagt, Mensch, was Gott von dir fordert, Recht üben. So einfach und so praktisch wird hier gesprochen. Und wenn wir Gott Gott sein lassen wollen in unserem Leben, dann geht es nicht darum, dass wir uns irgendwie durch fromme Dinge freikaufen. Sondern dann geht es darum, dass wir in unserem Alltag Recht üben. Egal, ob andere das machen, dass wir eine richtige Steuererklärung machen, dass wir in der Schule Recht üben. Wahrhaftig sind. Darum geht es. Darin wird es sich zeigen, ob wir Gott Gott sein lassen oder ob wir selber Recht setzen und damit das Recht Gottes verdrehen. Das Zweite, was hier genannt ist, Güte lieben. Auch so etwas ganz Praktisches für das Zusammenleben der Menschen untereinander. Gütigkeit, so steht es im Galaterbrief, ist eine Frucht des Geistes. Offensichtlich zeigt sich das in unserem Zusammenleben, wer uns treibt und wer unser Herr ist, dass wir herzlich miteinander sind. Diese gewinnende Güte einander zukommen lassen, die den anderen loben kann, die sich mit dem anderen mitfreuen kann. Wenn Sie und ich, wenn wir wollen, dass Gott Gott ist in unserem Leben, dann freut er sich über solches, dass wir auf ihn eingehen, auf den anderen, uns für ihn Zeit nehmen, ihn nicht einfach übergehen, ihn nicht einfach vergessen. Güte lieben. Das will Gott. Wollen wir das auch? Oder geben wir uns damit zufrieden und sagen, ich bin eben so, ich schmolle sehr leicht. Oder ich habe eben so meine Launen. Und die sind so stark, die kann ich nicht einfach wegschieben. Ist dir gesagt, Mensch, was Gott eigentlich will? Er will, dass du Güte liebst, dass du Güte weitergibst. Seine Freundlichkeit, von der du lebst und die du immer wieder in Anspruch nehmen willst, nicht bei dir lässt, sondern anderen auch gewährst. Dass sie nicht bei dir stecken bleibt, sondern dass du sie weitergibst. Über Liebe wurde in den letzten Sonntagen viel gesagt. Ich will dabei gar nicht stehen bleiben. Komm zu dem dritten. Ist dir gesagt, Mensch, was Gott von dir fordert, nämlich demütig wandeln vor deinem Gott. Demütig leben vor deinem Gott. Was bedeutet das, demütig sein vor Gott? Gestern haben wir in unserem Gemeindehaus die Dekanatssynode zu Gast gehabt. Und das Thema der Dekanatssynode war Arbeitslosigkeit. Die Frage, was kann die Kirche dagegen tun? Ist ja ein dringendes Problem. Und man hat manche Gedanken darüber ausgetauscht, dass man sich einmal deutlich macht, wie es solch einem Arbeitslosen geht, was das für Schwierigkeiten für ihn persönlich bringt, ein angeknackstes Selbstwertgefühl, was das für seine Familie bedeutet, wie schwer es hat, das zu verdauen, dass er offenbar nicht gebraucht wird, offenbar nicht von Belang ist, wie er sich vielleicht versteckt, zurückzieht und eben nicht mehr bei den Kollegen, Freunden, Bekannten ist, ja nicht mehr bei der Familie mit ist, sagte jemand, solch einer fährt dann nicht mehr zu dem Geburtstag, zu Verwandten. Warum nicht? Ja, da wird darüber gesprochen, was man so tut, was man so macht. Wenn dann sagt, ich bin arbeitslos, ist nicht schön. Und so wird er immer mehr isoliert, vielleicht depressiv. Und seine Familie hat schwer zu tragen. So sollte Kirche sicher das tun, dass sie die Verbindung hält zu Menschen, die in dieser Not sind. Eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite wurde natürlich auch das angesprochen, was man so im Großen diskutiert. Die Frage der 35-Stunden-Woche. Da gab es Argumente dafür und da gab es Argumente dagegen. Und selbst die, die dafür waren, sagten, entscheidend wird sich dadurch nichts ändern, sondern es verlangsamt nur die weitere Erhöhung der Zahl der Arbeitslosen. Und die anderen sagten, nein, das geht ziemlich schnell dann. Da werden weitere Firmen zusammenbrechen und weiter wird rationalisiert werden und Arbeitsplätze dadurch entfallen. Was ist die Aufgabe der Kirche? Oh, man kann sich da die Köpfe heiß reden und muss es sicher auch tun, da ganz gründlich zu überlegen. Die einen waren nicht zufrieden damit, dass das so Aufgabe der Kirche wäre, Samariterdienste zu tun mit einem Köfferchen, Verbandsmaterial an einer Kurve, wo Leute aus der Kurve getragen werden, wo Leute rausfallen aus unserem Arbeitsprozess und ihnen dann ein Trostpflaster zu geben. Sie sagten, wir müssen das Wirtschaftssystem ändern. Irgendwas ist am System falsch. Richtig, kann sein. Obwohl sicher beides seine Berechtigung hat. Wenn ich darüber nachdenke, dann glaube ich, hilft es uns, wenn Gott hier sagt, das möchte ich von euch, dass ihr euch demütigt unter euren Gott. Was bedeutet das jetzt bei der Frage der Arbeit? demütig sein vor deinem Gott. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir uns vor Gott demütigen, gerade in dem Bereich der Arbeit. Waren wir nicht sehr stolz, dass es so bergauf gegangen ist mit uns nach 45, dass es einen Aufschwung gegeben hat? Um Wirtschaftswunder haben wir gesprochen und wir haben das geschafft. Vielleicht ist der eine oder andere unter uns, der vor dem Essen betet und Gott dankt für das, was da dampfend auf dem Tisch steht. Aber wie ist das eigentlich? Danken wir Gott für unsere Arbeit? Bevor wir morgens losgehen, danken wir Gott, dass er uns eine Möglichkeit gibt, mitzutun und zu dienen? Oder wissen wir nur, dass ein Gott ist, aber haben ihm nicht gedankt, noch ihn geehrt als unseren Gott, gerade für den Bereich der Arbeit? Paulus sagt das im Römerbrief am Anfang. Sie wussten, dass ein Gott ist, aber sie haben ihm nicht gedankt, sie haben ihm nicht die Ehre gegeben. Und deshalb hat er sie dahingegeben, zu tun, was nicht taugt. In große Ratlosigkeit. In Hilflosigkeit. Ist nicht das auch unsere Lage jetzt? Im Hinblick auf unsere Arbeit? Hilflosigkeit. Die besten Leute überlegen hin und her und sind hilflos. Und flicken hier und flicken da und merken, es ist nur Stückwerk. Haben wir uns auf unsere Wirtschaftskraft verlassen, uns einen Turm gebaut, um uns einen Namen zu machen? So wie bei der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Ähnlich ist die Ratlosigkeit in der Außenpolitik. Und da hilft alles Demonstrieren nicht. Und da helfen offensichtlich auch nicht die Überlegungen. Denn wie man es dreht und wendet, nichts ist so richtig überzeugend. Wird uns dabei nicht deutlich, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen umsonst die daran arbeiten. Wenn der Herr nicht etwas zu sagen hat in unserem Wirtschaftssystem, wenn er nicht die Ehre bekommt in unserer Arbeit, wenn wir Gott nicht Gott sein lassen, auch für den Bereich unserer Arbeit, dann geraten wir in Sackgassen, in Schwierigkeiten. Ich sehe darin, in all unseren Schwierigkeiten der Wirtschaftspolitik, der Außenpolitik, eine Heimsuchung Gottes. Und dass er uns auffordert, ihn doch wieder Gott sein zu lassen. Nicht nur im Bereich des frommen Inneren, sondern in unserem alltäglichen Leben. Uns vor Gott zu demütigen. Das möchte Gott, dass wir uns demütigen vor ihm. Buße tun, so wie es Luther in seinen Thesen sagt. Dass wir uns nicht auf unsere Wirtschaftskraft verlassen, nicht auf unsere Bündnispolitik verlassen, auch nicht auf unsere Rüstung verlassen, obwohl das alles notwendig ist. Wo wir das aber tun, uns darauf verlassen, nicht auf unseren Herrn verlassen, dann machen wir das unabhängig von ihm und geraten in Sackgassen hinein und bescheinigen ihm damit, wir haben dich verworfen für unser ganz alltägliches Leben. Ich glaube, dass heute Leute gebraucht werden, die sich demütigen vor Gott. Sodom und Gomorra wären nicht untergegangen, wenn da 10 Gerechte gewesen wären. 10 Leute, die sich unter Gott gedemütigt hätten. Solche Leute werden heute gesucht. Menschen, die sich vor Gott demütigen, dem sagen, Herr, wir haben gemeint, wir könnten das alles tun ohne dich. Das wäre so weltfremd, was du uns sagst. Gehorsam ist besser als Opfer, sagt Samuel zu Saul, als der sich durch frommes Tun freikaufen will von dem Gehorsam Gott gegenüber. Wir können uns durch nichts freikaufen, nicht durch irgendwelche kirchlichen Aktivitäten können wir uns freikaufen von dem Gehorsam Gott gegenüber. sicher wichtiger, uns vor Gott zu demütigen und zu sagen, Herr, sei du doch wieder Gott in unserer Wirtschaft, in unserer Außenpolitik. Ohne dich zerstören wir unsere Welt. Ohne dich geraten wir in die Sackgasse der Angst und des Egoismus. Du hast es nicht verdient, dass wir dich draußen vor unserem Leben lassen. Dein Wille, Herr, ist gut und richtig. So dürfen wir vor Gott kommen. Nicht mit leeren Händen, sagte ich vorhin, sondern, ja, und jetzt muss ich neutestamentlich reden. Hinter dem Rücken dessen, der vor Gott für uns eintritt, Jesus selbst, der ein für alle Mal sich gegeben hat. Hinter dem Rücken dessen darf man so vor Gott kommen und zugestehen, wir haben dich aus unserem Leben rausgedrängt. Oder dankst du morgens Gott für die Schule, bevor du hingehst? Und jetzt kann jeder das einsetzen, wo er ist. Gott möchte Menschen haben, die nicht einfach so weiterlaufen, sondern sich demütigen vor ihm und ihn Gott sein lassen in ihren Bezügen, damit er uns weise macht, damit das nicht alles so einfach abläuft, nach den scheinbar so festgefahrenen Regeln und Gesetzen, die so üblich sind und die sein müssen. Oh nein, Schule kann was ganz Sinnvolles sein. Und unsere Arbeit kann ganz sinnvoll sein. Es muss nicht über unserem Tun stehen, das umsonst. Hinter dem Rücken Jesu Christi können wir Gott gegenübertreten mit dem Bekenntnis unserer Schuld, auch dem Bekenntnis der Schuld der größeren Gemeinschaft, dass wir stellvertretend uns beugen vor Gott. Aber wir dürfen da auch Veränderung erfahren. Bei ihm ist Vergebung, dass man ihn fürchte. Und bei ihm ist auch Erneuerung. Erneuerung zu einem Recht tun. Dass wir nicht nur bei dem Sündenbekenntnis stehen bleiben, sondern dass wir, indem wir unsere Bereiche ihm unterstellen, unsere Lebensbereiche, in denen wir umzugehen haben, unsere Familie, sollen wir uns wundern, wenn es in der Familie drunter und drüber geht? Wenn wir Gott nicht da hineinwirken lassen? Wenn wir ihn da rausschieben? Dann können wir jammern. Dann können wir alle möglichen Hebel in Bewegung setzen. Es ist besser, sich unter Gott zu demütigen, zu sagen, Herr, ich habe dich da nicht für zuständig gehalten in meiner Familie. Aber ich bitte dich, erneuere mich. Erneuere meinen Blick für meine Arbeit. Erneuere unsere Erwartung an dich. Dass ich gütig sein kann. Dass ich Gutes tun kann. Darauf warten doch so viele. Und Gott will uns umgestalten und kann uns umgestalten zum Recht tun, zum gütig sein und kann uns erhalten in dieser Demut vor Gott. Amen.